NDR Info. Themen des Tages.
Da geht es gleich sehr viel um diesen Mann.
Das Wahlergebnis und auch die Konstellation verpflichten uns ja, dass wir uns vernünftig miteinander hinsetzen, dass wir ausloten, auch ob eine gemeinsame Regierung funktioniert. Und da muss ich sagen, habe ich nach der Wahl schon das ein oder andere auch dann neu gelernt über Friedrich Merz, dass man verlässliche Absprachen treffen kann, dass man belastbare Gespräche führt. Und wir wollen gar nicht beste Freunde werden, aber ein Vertrauensverhältnis ist gerade dabei zu wachsen. Und das ist nicht unwichtig für das, was wir in diesem Land ja auch gemeinsam vorhaben.
Ja, das war Lars Klingbeil Ende März über März. Und jetzt ist klar, die beiden müssen sich auch vertrauen als Kanzler und Vizekanzler. Und auch wenn erst am Montag die Ministerriege der Sozialdemokraten offiziell veröffentlicht werden soll, schon klar ist, dass Lars Klingbeil der SPD-Chef Vizekanzler werden soll und offenbar auch Finanzminister. Und eine weitere Hürde auf dem Weg zur neuen Regierung ist ebenfalls genommen, die SPD-Basis hat zugestimmt. Anders als bei der Union wurden ja die Mitglieder zu ihrer Meinung befragt. Das ordnen wir gleich ein. Und außerdem hat vor wenigen Minuten offiziell in Hannover der Kirchentag begonnen. Mit welchem Leitsatz, welchem Programm in diesen Zeiten? Dazu gleich unser Kollege vor Ort. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Mehrheit ja, aber wenig Begeisterung. Die SPD-Basis hatte bis gestern Abend Zeit, dem Koalitionsvertrag von Union und SPD zuzustimmen. Die Jusos waren ja sehr unzufrieden mit dem verhandelten Papier. Und dennoch, es gab nun bei 84% der abgegebenen Stimmen ein Ja. Also kann nun alles Weitere in die Wege geleitet werden. Die Unterschrift unter den Koalitionsvertrag am kommenden Montag, die Wahl des Bundeskanzlers dann am kommenden Dienstag. Hans-Joachim Viehweger berichtet aus Berlin.
SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch zeigte sich bei der Bekanntgabe des Ergebnisses sichtlich zufrieden. Rund 85% derjenigen, die sich am Mitgliederentscheid beteiligt haben, haben für die Annahme des schwarz-roten Koalitionsvertrags gestimmt.
Damit bekommt die SPD eine große Rückendeckung von der Basis für das Eintreten in die Bundesregierung und damit für die Übernahme der Verantwortung im Sinne der Bundesrepublik Deutschland.
Einziger Wermutstropfen, die Beteiligung an dem Mitgliederentscheid lag bei lediglich 56%, was mit der rein digitalen Abstimmung und dem Zeitpunkt in den Osterferien zusammenhängen könnte. Vielleicht auch damit, dass es diesmal zwar skeptische Stimmen wie von den Jusos gab, aber keine regelrechte Anti-GroKo-Stimmung wie Anfang 2018, als sich 78% der SPD-Mitglieder beteiligten und es nur 66% Ja-Stimmen für die damalige Neuauflage der schwarz-roten Koalition gab.
Ein Punkt ist tatsächlich, dass das Bild der GroKo sich zum Positiven verändert hat in den vergangenen Jahren. Auch durchaus als Reaktion auf all den Frust, den es natürlich auch in der SPD mit der Ampel gegeben hat.
Sagt der Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Dazu komme, dass die SPD im schwarz-roten Koalitionsvertrag viele Punkte untergebracht hat, die ihr wichtig waren.
Insbesondere auch die Grundgesetzänderungen, die Lockerung der Schuldenbremse, das waren natürlich auch Erfolge, die die Verhandlerinnen und Verhandler der SPD hier haben durchsetzen können.
Ganz ähnlich die Einschätzung von DGB-Chefin Jasmin Fahimi, die bis 2022 selbst für die SPD im Bundestag saß.
Ich bin nicht überrascht über das Ergebnis. Was wäre auch die Alternative gewesen? Und ich glaube, insgesamt kann die SPD auch mit Blick auf ihr Wahlergebnis positiv auf den Koalitionsvertrag blicken.
Die SPD hatte bei der Wahl im Februar mit 16,4% ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Sie bekommt im künftigen Kabinett aber genauso viele Minister wie die CDU. Wen die SPD nominiert, steht noch nicht fest, mit einer Ausnahme. Der Parteivorstand nominierte Lars Klingbeil als künftigen Vizekanzler und Finanzminister. Er bekam auch den Auftrag, einen Vorschlag für die weiteren SPD-Minister zu machen, so Generalsekretär Mirsch.
Als designierter Vizekanzler trägt er damit die Verantwortung, Frauen und Männer für das zukünftige Kabinett auszuwählen, dabei natürlich Erfahrung und Kompetenz mit zu berücksichtigen, aber auch dafür zu sorgen, dass neue Gesichter tatsächlich erkennbar sind, so wie wir es auch der Basis versprochen haben.
Boris Pistorius als Verteidigungsminister gilt als gesetzt. Andere SPD-Minister wie Hubertus Heil, Svenja Schulze oder Clara Geiwitz müssen dagegen um ihre Posten bangen. Unklar ist auch, welche Rolle Klingbeils Co-Vorsitzende Saskia Esken künftig spielt. Von einem Ministerposten bis hin zum Verlust des SPD-Vorsitzes ist praktisch alles drin. Am Montag will die SPD ihr Personaltableau vorlegen. Am Dienstag soll dann Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Und das mit der Stimme des bisherigen Kanzlers. Nach Worten seines Sprechers wird Olaf Scholz als SPD-Abgeordneter für Merz votieren.
Soweit Hans-Joachim Viehweger. Ja, und zu Olaf Scholz kommen wir in wenigen Minuten. Der hat heute die letzte Kabinettssitzung geleitet. Erstmal aber noch zum Politikwissenschaftler Uwe Jun, Professor an der Universität Trier. Mit ihm habe ich über Lars Klingbeil gesprochen und gefragt, er soll also Vizekanzler werden und er soll ja auch eine wichtige Aufgabe im Kabinett übernehmen als Finanzminister, die Kabinettsliste erstellen. War das für Sie erwartbar, dass Klingbeil so einen Durchmarsch macht?
Ja, das kommt jetzt nicht mehr überraschend. Klingbeil hat sich ja schon in den Verhandlungen mit der Union als der starke Mann der SPD gezeigt. Und diese Position untermauert er jetzt als starker Mann der Sozialdemokraten, indem er eben dieses Amt des Finanzministers und Vizekanzlers bekommt, dass er nach dem Kanzler, kann man schon sagen, das zweitwichtigste in der Bundesregierung ist. Und gleichzeitig ist ihm jetzt auch Klingbeil damit betraut, die weiteren Kabinettsmitglieder zusammenzustellen. Auch das zeigt deutlich an, dass bei ihm die Fäden zusammenlaufen in der SPD.
Nun war aber ja direkt nach der Wahl und dem schlechten Ergebnis der SPD sowohl Lars Klingbeil als auch die Co-Vorsitzende Saskia Esken durchaus angezählt, vor allem auch von den Jusos. Und er bekommt jetzt also hohe Ämter und Esken wird abgestraft?
Das liegt jetzt auch in der Hand von Lars Klingbeil und natürlich auch dem Rest der SPD-Führung. Aber Klingbeil wird sicherlich einen Vorschlag erarbeiten, wie man auch mit Saskia Esken jetzt in Zukunft umzugehen hat in der Sozialdemokratie. Sie ist umstritten, auch wegen zahlreicher medialer Auftritte, die nicht so gut liefen, wie sich das viele Sozialdemokraten vorgestellt haben. Aber ich denke, am Ende wird auch Saskia Esken mit einer Position zufrieden sein, die ihr im SPD-Parteivorstand und in Kooperation mit Lars Klingbeil dann zugestanden wird.
Wobei geteilte Verantwortung sähe wahrscheinlich doch nochmal irgendwie anders aus. Wenn wir nochmal zu Klingbeils Rolle kommen, da liegt natürlich auch ein Risiko drin, weil wenn es jetzt wieder nichts wird mit stabilem Regieren, wie schon in der Ampel, jetzt also nochmal der Versuch mit der Union, oder wenn es knirscht, wir hören ja schon, das ist keine Liebeskoalition, liegt dann die Verantwortung eben auch nur bei ihm?
Ja, er ist jetzt der Hauptverantwortliche. Er hat wesentlich auch für diese Koalition geworben. Und sollte das scheitern, sollte das jetzt nicht klappen in den nächsten Jahren, sollte diese Koalition vorzeitig zerbrechen, was jetzt niemand hofft und auch im Moment niemand denkt, denn schwarz-rote Koalitionen haben eigentlich immer die 4 Jahre gehalten, dann wäre sicherlich Klingbeil hier in zentraler Verantwortung.
Und wenn wir nochmal bilateral gucken, also Kanzler jetzt Friedrich Merz und sein Vize Lars Klingbeil, passt das für Sie gut zusammen? Ist das die beste Lösung, Möglichkeit jetzt auch innerhalb dieser Koalition das Duo an der Spitze aufzustellen?
Man hört ja, dass beide sich in den Verhandlungen besser kennengelernt haben. Auch, dass es eine gewisse Wertschätzung zwischen beiden gibt, zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Und es ist jetzt klar, dass man zwei Führungspersönlichkeiten hat, die ja offenkundig gut zusammenarbeiten wollen. Und wenn dann eben die Voraussetzung gegeben ist, dass ein persönliches Verhältnis entstanden ist, das ebenfalls belastbar ist und dass sie Vertrauen zueinander finden, dann kann das eben das Machtzentrum der Koalition von CDU, CSU und SPD werden, das sich viele erhoffen.
Und kann Klingbeil dann eigentlich jetzt auch noch Parteivorsitzender bleiben oder glauben Sie, da wird demnächst ein Posten frei?
Es ist nach wie vor denkbar, dass er auch diesen Posten des Parteivorsitzenden behält. Da könnte man dann eben eine partielle Erneuerung anstreben, indem Frau Esken vielleicht eine andere Position bekommt. Aber auch das liegt jetzt in der Hand von Lars Klingbeil. Er muss das vorentscheiden. Er wird das sondieren, auch mit den anderen im SPD-Parteivorstand, auch mit den Ländern und den Vorsitzenden in den Ländern bei der SPD. Aber denkbar ist es schon. Und es würde auch unter Beweis stellen, er wäre auf Augenhöhe mit Friedrich Merz, das sollte man nicht vergessen, der eben auch weiterhin Parteivorsitzender ist. Das würde sie also wieder gleichstellen. Und deswegen halte ich es auch machtstrategisch für durchaus sinnvoll.
Und vielleicht noch ein Satz zur SPD-Mitgliederbefragung, haben wir gerade gehört. Da gab es über 80% Zustimmung derer, die sich geäußert haben. Welche Rolle spielt so eine Mitgliederbefragung dann auch künftig? Also ist das jetzt einmal der Koalitionsvertrag abgesegnet worden oder wird die Basis dann schon auch wieder relevant, wenn die ersten Themen im Koalitionsvertrag nicht finanzierbar sind?
Na, erstmal muss man sagen, dass es doch ja eine unerwartet große Zustimmung in der Sozialdemokratie gibt. Und man kann klar sagen, dass es hier erstmal eine Niederlage für die Jusos und ihren Vorsitzenden sind. Denn mit 84%, und es müssen ja sehr viele Jüngere auch abgestimmt haben, denn eindeutig, es war ja eine Online-Abstimmung und viele Ältere sind gegenüber Online-Abstimmungen noch etwas skeptischer als die Jüngeren. Also man muss erstmal deutlich dieses konstatieren, dass Lars Klingbeil die Parteibasis, sofern sie abgestimmt hat, weitgehend hinter sich hat. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen für die SPD-Führung, dass sie jetzt mit diesem Rückenwind agieren kann. Und natürlich wird es bei möglichen Schwierigkeiten wieder zu Problemen mit der Basis kommen. Aber zunächst erstmal kann Lars Klingbeil auf dieses sehr gute Ergebnis verweisen und eben darauf verweisen, dass die Basis doch weitgehend hinter dem steht, was da ausverhandelt worden ist. Und offenkundig das Verhandlungsergebnis, das ja tatsächlich auch für die SPD kein schlechtes ist, sehr befürworten.
Also ich höre bei Ihnen raus, Herr Jun, erstmal doch ein gestärkter Aufschlag zumindest nächste Woche von Seiten der Sozialdemokraten in der neuen Regierung.
Das kann man sagen. Die Verhandlungen liefen gut für die Sozialdemokraten. Die Zustimmung in der Partei ist groß und sie haben jetzt eine Führungspersönlichkeit, die versucht eben in der Regierung das Bestmögliche für die SPD herauszuholen. Also insofern ist das für die Sozialdemokraten nach diesem desaströsen Wahlergebnis jetzt kein schlechter Auftakt in diese schwarz-rote Koalition.
Der Politikwissenschaftler Uwe Jun, er ist Professor an der Universität Trier.
NDR Info. Die Meinung.
Zum Ja an der SPD-Basis für den Koalitionsvertrag, zum SPD-Mitgliedervotum. Eine Meinung heute aus unserem Hauptstadtstudio von Dominik Hebestreit.
Zwei Dinge haben mich überrascht. Zum einen das doch sehr deutliche Ja beim SPD-Mitgliederentscheid und zum anderen die Art und Weise, wie es verkündet wurde. 84% Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit CDU und CSU. Das kann die SPD-Spitze als echten Erfolg verbuchen. Die Jusos hatten lautstark dagegen argumentiert und sind doch in der Minderheit geblieben. War das an der Basis nun inhaltliche Überzeugung oder eine große Portion Pragmatismus? Letztlich kann es der Parteispitze egal sein. Es ist die erhoffte Rückendeckung aus den eigenen Reihen. Und die ist entschiedener ausgefallen, als manche erwartet oder gar erhofft hat. Einer schwarz-roten Bundesregierung steht damit nichts mehr im Weg. Neben dem klaren Mitgliedervotum hat mich aber verwundert, dass SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch das Ergebnis heute im Willy-Brandt-Haus ganz schmucklos und allein verkündet hat, wo doch die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil mit dem SPD-Präsidium in großen Dialogveranstaltungen den Mitgliedern Rede und Antwort standen. Der SPD-Generalsekretär stand aber nicht nur allein auf der Bühne, er hat zugleich, beinahe beiläufig, erwähnt, dass Parteichef Lars Klingbeil nun als Vizekanzler gesetzt ist. Da fühle ich mich erinnert an den Wahlabend, als das Parteipräsidium Klingbeil als neuen Fraktionschef vorgeschlagen hat. Schon damals zeichnete sich ab, dass der Niedersachse mehr und mehr zum Machtzentrum in der SPD wird. Wer dafür nach einem weiteren Beleg gesucht hatte, hat ihn nun gefunden. Denn als designierter Vizekanzler ist Klingbeil auch derjenige, der maßgeblich die Ministerriege der SPD in einem Kabinett Merz bestimmen soll. Derweil ist die Zukunft von Co-Parteichefin Esken ungewiss. Nicht alle wollen sie am Kabinettstisch sehen. Und nun entscheidet Klingbeil darüber auch noch mit. Wo doch beide die enttäuschenden 16% bei der Bundestagswahl zu verantworten haben.
Die Meinung heute von Dominik Hebestreit. Ja, soweit der Blick voraus. Wir schauen nochmal zurück. Für die bisherige Ampelregierung, die ja auch ohne die FDP noch übergangsweise im Amt ist, bis die neue Regierung steht, passieren jetzt viele Dinge zum letzten Mal. Gestern die letzte Auslandsreise von Außenministerin Annalena Baerbock. Heute also die letzte Kabinettssitzung unter Olaf Scholz. Es wurden viele Hände geschüttelt, aber überemotional war es wohl eher nicht, wie Birte Sönnigsen berichtet.
Volker Wissing plaudert intensiv mit Boris Pistorius. Claudia Roth und Hubertus Heil schütteln sich lange die Hände. Es gibt zahlreiche Umarmungen. Vor der Kabinettssitzung scheint alles wie immer. Die Tagesordnung ist heute übersichtlich. Es wäre also genug Zeit für eine kleine Abschiedssause. Pläne dafür gab es aber nicht, verriet die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann vergangene Woche.
Also von einem erweiterten Alkoholkonsum ist mir bis jetzt nichts bekannt. Und es gibt offenbar auch keine Rituale.
Keine besonderen Rituale also für die 131. und vermutlich letzte Sitzung dieser Regierung. So ist der ovale Holztisch im Kanzleramt auch heute wieder gedeckt mit silbernen Kaffeekannen, Wasser und Saft. Der Auftritt des Kanzlers beendet dann das allgemeine Geplänkel. Scholz betritt den Saal, schüttelt Hände, setzt sich an den Kabinettstisch. Die letzte Sitzung kann also beginnen. Ist sie trotzdem irgendwie besonders?
Das ging so hanseatisch nüchtern zu, wie das zu diesem Bundeskanzler auch passt,
sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Das Kabinett hatte sich schon bei einem gemeinsamen Abendessen voneinander verabschiedet. Schon im März, als der neue Bundestag zum ersten Mal zusammengekommen ist. Heute also keine Rituale, keine Blumen, keine Geschenke, nur einige wertschätzende Worte des Kanzlers, die der Vizekanzler allerdings verpasst.
Herr Habeck war aus Krankheitsgründen verhindert und er hatte sich beim Bundeskanzler entschuldigt und das kommt immer mal wieder vor.
Bei Olaf Scholz kam das nur einmal vor, wegen einer Corona-Erkrankung. Insgesamt 3 der 131 Sitzungen hat Olaf Scholz verpasst, so steht es in der Kabinettsstatistik. Die zeigt auch, dass hunderte Gesetzentwürfe, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften verabschiedet wurden. Manchmal ging es ziemlich schnell. Die kürzeste Sitzung dauerte gerade mal 5 Minuten. Im Schnitt waren es 43. Der Blick in die Zahlen verrät auch, die längste Kabinettssitzung fand ohne den Chef statt. 1 Stunde und 46 Minuten hat sie gedauert, als der Kanzler im Sommerurlaub war und Vizekanzler Robert Habeck diese Sitzung geleitet hat. Warum sie so lang gedauert hat, der Regierungssprecher kann sich nicht mehr erinnern.
Das müssten Sie in 28 Jahren noch mal nachlesen, wenn die Kabinettsprotokolle öffentlich sind.
Dann ist diese Regierung längst Geschichte. Für einige Kabinettsmitglieder war das heute wohl ein Abschied für immer vom Kabinettstisch. Andere, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius, machen sich Hoffnung, auch nächste Woche wieder dabei zu sein, wenn voraussichtlich ein neuer Kanzler mit neuem Kabinett die Sitzung im Kanzleramt leiten wird.
Aber wir haben ja auch schon gehört, Olaf Scholz wird dann für den neuen Kanzler Friedrich Merz abstimmen. Und Scholz heute Abend übrigens noch zum Fine Dining in Paris mit seiner Frau Britta Ernst ist er zum Abschiedsessen bei den Macrons. Wir kommen zurück nach Deutschland. Genauer gesagt nach Niedersachsen. Mit 2 großen Gottesdiensten ist der 39. Evangelische Kirchentag in Hannover vor wenigen Minuten eröffnet worden. Es werden mehr als 100.000 Teilnehmende in der Stadt erwartet in den kommenden Tagen. Die Veranstaltung hat sich ja durchaus gewandelt seit dem ersten Treffen 1949, übrigens damals auch in Hannover. Inzwischen ist das eher ein großes, buntes Fest, das alle Menschen ansprechen will. Mutig, stark, beherzt, so lautet das Motto dieses Jahr. Darüber habe ich mit Florian Breitmeier aus der Redaktion Religion und Gesellschaft gesprochen in Hannover und gefragt, worauf zielt dieses Motto eigentlich ab?
Das zielt schon darauf ab, dass man sich mutig einmischt in öffentliche Debatten, dass man aber auch mit einer klaren Haltung hineingeht, also entschieden gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen auch Vereinfachung im politischen Diskurs, beherzt Stellung zu ziehen. Und das ist das Motto in diesem Jahr in Hannover.
Weil der Kirchentag will auch politischer werden. Nun stehen wir ja kurz vor der Vereidigung einer neuen Regierung, aber auch sonst sind da durchaus immer Politiker und Politikerinnen vor Ort. Wer ist denn in diesem Jahr in Hannover angekündigt?
Also Olaf Scholz wird am Freitag über Zuversicht in Krisenzeiten zum Beispiel sprechen. Angela Merkel wird morgen eine Bibelarbeit halten. Mut zum Widerspruch ist das Motto der ehemaligen Bundeskanzlerin. Der designierte Kanzler Friedrich Merz hat aus Termingründen seine Teilnahme am Kirchentag abgesagt. Aber Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin, kommt zum Beispiel, die ja auch Kritik geäußert hatte an den Kirchen. Diese liefen vielleicht auch manchmal Gefahr, zu beliebig zu werden, wenn sie sich zu sehr in die Tagesaktualität einmischen. Auch sie wird eine Bibelarbeit halten und auch mit der Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Anna-Nicole Heinrich, auch am Samstag eben über diese Vorwürfe an die Kirchen sprechen.
Also da hört man aber raus, das ist jetzt nicht nur ein buntes Fest, wo man sich ohnehin einig ist, sondern da ist durchaus auch Platz für Diskussion und Kontroverse.
Das ist in Hannover tatsächlich so. Das liegt zum Beispiel auch an der ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Margot Käßmann, ehemalige hannoversche Landesbischöfin. Denn die ist Schirmherrin einer sogenannten Friedenssynode, die außerhalb des offiziellen Kirchentagsprogramms eine sehr pazifistische Haltung einnimmt, beispielsweise was eben keine Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Da ist Margot Käßmann eben Teil dieser Friedenssynode. Gibt auch andere Christinnen und Christen auf dem Kirchentag, auch auf Podien, auf großen Diskussionsplattformen, die ja hier stattfinden, die eben eine ganz gegenteilige Meinung vertreten. Also da wird auch über den Kurs, über das Christsein, wie wie entschieden muss man da sein, wie pazifistisch muss man sein, wie sehr muss man aber auch der Ukraine beistehen, schon auch in Debatten gerungen werden, so kündigen das zumindest die Veranstalter an.
1500 Veranstaltungen finden sich da in der Übersicht. Wie stellt man sich das technisch vor? Also man braucht eine Eintrittskarte, aber kann dann überall hingehen und muss einfach schnell sein? Oder wie ist der Kirchentag organisiert?
Also ganz praktisch geht das wirklich am einfachsten, wenn man das über die Kirchentags-App macht oder auch im Internet kirchentag.de sich dann sozusagen sein eigenes Programm zusammenstellt nach Tagen oder auch ob man mehr an politischen Diskussionen interessiert ist. Oder zum Beispiel auch, was zunehmend das Interesse von vielen Teilnehmenden weckt, sind wirkliche Mitmachangebote. Workshops, wo man ganz praktisch auf Sinnsuche gehen kann, Strategien entwickeln kann gegen Rechtsextremismus im Alltag beispielsweise, wo man aber auch durch Hannover pilgern kann, einen geistlichen Impuls an bestimmten Stationen der niedersächsischen Landeshauptstadt gewinnt. Also das mixt man sich tatsächlich selbst ein bisschen zusammen und bei 1500 Veranstaltungen einen Überblick zu behalten, hilft das digitale Angebot schon enorm.
Und man muss auch dazu sagen, es ist ja ein offenes Format, also man kann auch noch kurz entschlossen nach Hannover reisen, heißt aber auch, auf wie viele Teilnehmende stellt man sich denn jetzt wirklich ein? In Nürnberg beim letzten Mal waren 70.000, jetzt wird das Wetter erstmal gut sein in Hannover, also knackt Hannover die 100.000?
Das muss man abwarten. Die Veranstalter haben heute gesagt, 65.000 Tickets haben sie bislang verkauft. Kann gut sein, dass jetzt über Tagestickets, die jetzt jeder bucht, morgen 1. Mai in Niedersachsen und rund um Hannover ist eben auch schulfrei, Brückentag der Freitag, dann kommt das Wochenende. Also ist durchaus möglich, dass man an die 100.000 heranreicht. Zahlen seien aber nicht so entscheidend, haben heute schon mal etwas die Veranstalter so manche großen Erwartungen gedämpft. Wovon man aber ausgehen kann, dass die 100.000er-Marke sicherlich beim Abend der Begegnung, der gleich ab 18 Uhr in der hannoverschen Innenstadt beginnt, da rechnen die Veranstalter tatsächlich mit 100.000, 150.000 Teilnehmenden. Und dafür, um an diesem Straßenfest teilzunehmen, braucht man auch keine Eintrittskarte. Da kann man so hinkommen und bei Konzerten, bei den Ständen der hannoverschen Landeskirche aus den vielen Regionen des Landes sich tatsächlich noch einmal zeigen zu lassen, welche Köstlichkeiten es gibt, aber vielleicht auch manche kulturelle Attraktion es da zu bestaunen gibt.
Florian Breitmeier war das mit weiteren Details zum Deutschen Evangelischen Kirchentag, der seit wenigen Minuten in Hannover läuft. Zum Schluss der Themen des Tages nochmal zum indischen Subkontinent, denn dort gibt es vermutlich, womöglich bald eine militärische Auseinandersetzung zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan. Schon vergangene Woche hatten beide Staaten jeweils anderen Staatsbürger des Landes ausgewiesen. In Indien als Strafmaßnahme nach dem Terroranschlag in Kaschmir, an dem es Pakistan Schuld gibt. Pakistan dann wiederum als Reaktion auf Indien. Es sind gar nicht so viele, die diese Ausweisungen jetzt betreffen, denn die Reise ins Nachbarland war schon seit jeher eher die große Ausnahme. Und trotzdem sind es menschliche Dramen, die sich vor Ort abspielen, am einzigen Grenzübergang zwischen Indien und Pakistan. Peter Hornung berichtet.
Mohammed Ayan liegt zu Hause auf dem Bett. Dem jungen Mann kommen die Tränen. Ein Videotelefonat mit seiner Mutter. Er in Pakistan, sie musste in Indien bleiben. Ich bin gelähmt. Ich war nach Indien im Rollstuhl gereist, aber hatte die Hoffnung, wieder auf eigenen Beinen zurückkehren zu können. Doch diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen. Die Ärzte sagten, sie würden neue Tests durchführen und dann mit der Behandlung beginnen. Dann aber war der Vorfall im indischen Teil von Kaschmir und die indischen Behörden erklärten, dass Pakistaner innerhalb von 48 Stunden Indien verlassen müssten. Mohammed Ayan ist seit 3 Jahren nach einem Verkehrsunfall querschnittsgelähmt. In Indien sollte er eine bessere medizinische Behandlung bekommen als in seinem Heimatland Pakistan. Seine Mutter sei mit ihm gereist, sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. An der Grenze aber sei sie aufgehalten worden. Sie habe einen indischen Pass und dürfe nicht mehr zurück nach Pakistan, wo die Familie eigentlich lebt. Gestern Nachmittag am Grenzübergang Wagah Athari, der einzige zwischen Pakistan und Indien. Seit die beiden Länder gegenseitig die Staatsbürger des jeweils anderen Landes ausgewiesen haben, haben sich hier täglich Dramen abgespielt. Danish Said ist Vater von 4 Kindern, seine Frau ist Inderin. Sie war mit den Kindern in ihrem Heimatland und wollte zurück. Die Kinder aber mussten alleine über die Grenze, die Mutter ist noch in Indien. Ich habe die Kinder angelogen, habe gesagt, dass Papa dich zu Mama bringen würde. Sie wissen nicht, dass Papa hier ist und Mama dort drüben bleibt. Es war keine Völkerwanderung, die hier in den letzten Tagen stattfand, denn es sind gar nicht so viele, die im jeweils anderen Land leben. Ein Tourismus zwischen beiden Staaten gab es nie. Wer zum Beispiel aus Pakistan nach Indien reiste, der hatte ein Visum für familiäre Angelegenheiten bekommen, für Geschäftsreisen oder für medizinische Behandlungen. Knapp 800 Menschen sollen seit vergangener Woche zurück nach Pakistan gereist sein, mehr oder weniger überstürzt. In Indien bleiben dürfen lediglich pakistanische Hindus. Muslime müssen praktisch ausnahmslos zurück. Wie viele Inder aus Pakistan ausreisen mussten, ist unbekannt. Seit gestern Nachmittag 17 Uhr ist der Grenzübergang offiziell geschlossen. Unklar, was mit denen passiert, die nicht rechtzeitig ausreisen konnten. Bald schon jedenfalls könnte es zu einem militärischen Schlagabtausch zwischen beiden Staaten kommen. Wann sich die an der Grenze Getrennten wiedersehen, keiner weiß es.
Informationen von unserem Korrespondenten in der Region, Peter Hornung. Und das waren die Themen des Tages für diesen heutigen Mittwoch, den 30. April.